Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio Katrin Stövesand, herzlich willkommen. Der britische Außenminister Jeremy Hunt hat gute Chancen im Kandidatenreigen um die Nachfolge von Theresa May. Daher hören Sie gleich als erstes ein Porträt des Konservativen. In Albanien blockieren Regierung und Opposition einander. Die Innenpolitik liegt praktisch lahm. Und jetzt wollen die Sozialisten den Präsidenten aus dem Amt drängen. Kein gutes Signal an die EU, die kommende Woche darüber berät, ob es Beitrittsgespräche mit Albanien geben soll. Und in Bosnien-Herzegowina ringen Muslime weiterhin darum, dass Kriegsverbrechen anerkannt und aufgearbeitet werden. Ein ernsthafter Parteichef in ernsthaften Zeiten will Jeremy Hunt werden. Der britische Außenminister bewirbt sich für die Nachfolge von Theresa May als Tory-Chef und damit auch als nächster Premierminister. Indem er seine Ernsthaftigkeit betont, möchte er sich vom rüpelig wirkenden Konkurrenten Boris Johnson abgrenzen, seinem Vorgänger im Außenministerium. Und weil es tatsächlich darauf hinauslaufen könnte, dass das Rennen letztlich zwischen Johnson und Hunt entschieden werden wird, stellt Ihnen unser Korrespondent in London, Friedbert Meurer, Jeremy Hunt einmal näher vor.
The next leader of the Conservative Party has one hell of a shift.
Auf unseren nächsten Parteivorsitzenden wartet eine höllische Aufgabe, stellt Verteidigungsministerin Penny Mordaunt klar. Dann schlägt sie ihren Kabinettskollegen Jeremy Hunt vor.
It is my privilege to introduce my choice for the next leader of the Conservative Party, Jeremy Hunt.
Hunt kommt nach vorne zum Rednerpult, schlank, 52 Jahre alt und strahlt in die Kameras. Bemerkenswert ist, dass nicht nur Penny Mordaunt, eine überzeugte Brexit-Befürworterin, ihn offiziell unterstützt, sondern auch Sozialministerin Amber Rudd. Sie ist die führende Remainerin im Kabinett. Jeremy Hunt wird also von zwei Flügeln der Partei getragen, lautet die Botschaft. Von gemäßigten Brexiteers und von denen, die eigentlich lieber in der EU bleiben wollen.
Any Prime Minister who promised to leave by a certain date would have to call a general election to change the parliamentary arithmetic.
Jeder Premierminister, der verspricht, dass wir zu einem bestimmten Datum die EU verlassen, muss Neuwahlen beantragen, um die Zusammensetzung des Parlaments zu ändern. Und die würden wir verlieren. Das ist eine Spitze gegen Boris Johnson, der verspricht, dass Großbritannien auf jeden Fall zur nächsten Frist, nämlich zum 31. Oktober, die EU verlassen soll. Mit oder ohne Vertrag. Hunt hält das für zu radikal und gefährlich. Jeremy Hunt ist letztes Jahr britischer Außenminister geworden, als Nachfolger ausgerechnet von Boris Johnson. Hunt ist den meisten Britinnen und Briten aber eher noch als Gesundheitsminister vertraut. In den 6 Jahren in diesem Job legte er sich vor allem mit den Ärzten an.
We go to Westminster and the Health Secretary, Jeremy Hunt is there.
Hunt wurde damals als Gesundheitsminister im Nachrichtenkanal Sky News interviewt. Die Ärzte bestreikten gerade spektakulär selbst die Notaufnahmen in den Krankenhäusern. Wenn heute jemand stirbt, müssen die dafür die Verantwortung übernehmen, die für den Streik sind. Es wurde damals mit harten Bandagen gekämpft. Hunt bewies Stehvermögen und meint jetzt, das qualifiziere ihn doch auch dafür, endlich den Brexit umsetzen zu können. Andere verweisen dagegen darauf, dass Jeremy Hunt nicht gerade prinzipienfest sei. Die Moderatorin in der BBC listete Dienstagabend zum Beispiel auf:
Jeremy Hunt was in favor of Remain until he wasn't.
Jeremy Hunt war für den Verbleib in der EU, nach dem Referendum dann nicht mehr. Er lehnte es ab, die EU ohne Vertrag zu verlassen. Jetzt ist er dafür. Er ist ein Windbeutel, heißt es doch. Hunt ist aber nicht der Einzige, der seine Ansichten geändert hat. Die gesamte konservative Partei ist insgesamt in Sachen Brexit radikaler geworden. Der Außenminister könnte also ein Kompromisskandidat sein. Im Gegensatz zu Boris Johnson gilt er als berechenbare Größe. Er ist zwar kein feuriger Redner wie Boris Johnson, aber jemand, der weniger in Fettnäpfchen tritt. Einmal als Außenminister tat er es doch, als ihm ausgerechnet in Peking der peinliche Lapsus unterlief, zu sagen, seine Frau sei Japanerin, dabei ist sie Chinesin.
Also, my wife is Japanese. My wife is Chinese. Sorry, that's terrible.
Es blieb bei diesem einen Ausrutscher und Jeremy Hunt liegt im Moment auf Platz 2 in der Tippliste bei den Konservativen. Hunt hat aber nur dann eine Chance, wenn Boris strauchelt. Der gefährlichste Gegner für Boris Johnson ist eben nicht Jeremy Hunt, heißt es in London oft, sondern Boris Johnson selbst.
Jeremy Hunt, Kandidat um den Vorsitz der britischen Konservativen, im Porträt von Friedbert Meurer. Die Europäische Union steckt in der Krise. Die Briten wollen raus. Aber nach wie vor gibt es Staaten, die Mitglieder werden wollen. Nordmazedonien und Albanien zum Beispiel. Die für Europafragen zuständigen Minister aus den Mitgliedstaaten werden in der kommenden Woche darüber beraten, ob Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden sollen. Gegen Verhandlungen mit Albanien gibt es etliche Vorbehalte. Nicht zuletzt deshalb, weil es innenpolitisch gerade drunter und drüber geht. Die regierenden Sozialisten wollen heute ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Ilir Meta auf den Weg bringen. Grund ist, dass Meta die vorgesehenen Kommunalwahlen ausgesetzt hat. Clemens Fehrenkotte mit den Einzelheiten.
Staatspräsident Ilir Meta macht aus der verfahrenen innenpolitischen Lage seines Landes keinen Hehl. Albanien erlebt eine schwere verfassungsmäßige Krise, die sich in der Tatsache zeigt, dass die Republik Albanien seit mehr als einem Jahr kein funktionierendes Verfassungsgericht hat und, um diese Situation noch mehr zu erschweren, ist seit einiger Zeit auch das oberste Gericht außer Funktion. Das liegt an der Überprüfung der Richter und Staatsanwälte, die seit circa einem Jahr läuft. Staatsjuristen, die nicht glaubwürdig erklären können, woher ihr plötzlicher Wohlstand stammt, müssen ihre Posten räumen. Der prominenteste Fall: der Präsident des albanischen Verfassungsgerichtes. Der Ausfall wichtiger verfassungsrechtlicher Institutionen wie des Verfassungsgerichtes sowie des obersten Gerichtshofes erschwert die ohnehin schwierige Lage ganz erheblich. So herrscht zwischen Opposition und Regierung, zwischen demokratischer Partei und den Sozialisten seit Monaten schon ein Klima offener gegenseitiger Ablehnung. Und jede Seite ist felsenfest davon überzeugt, im Recht zu sein. Sie würden mit ihren Protesten und Parlamentsboykotten die Demokratie verteidigen, so die Opposition. Sie wirft Regierungschef Edi Rama vor, an Wahlmanipulationen bei den letzten Parlamentswahlen im Frühsommer 2017 beteiligt gewesen zu sein. Und zudem gäbe es in Ramas Umfeld Personen mit Kontakten zur albanischen organisierten Kriminalität. Ministerpräsident Rama und seine sozialistische Partei hingegen sehen sich als die Verteidiger der Verfassung und der demokratischen Institutionen. Eine Regierung könne nicht durch Massendemonstrationen aus dem rechtmäßigen Amt gedrängt werden. Staatspräsident Meta, vormals selber einmal Regierungschef der Sozialisten, bevor er 2005 seine eigene Partei gründete, dürfte gewusst haben, dass es ohne ein entschiedenes Eingreifen zu einer möglicherweise nicht mehr kontrollierbaren Konfrontation kommen könnte. Diese ganze Situation ist sehr beunruhigend und gefährdet ernsthaft die demokratische Stabilität von Albanien. Die verfassungsmäßigen Mechanismen, die die Teilung und Ausbalancierung der Gewalten kontrollieren und garantieren, sind nicht mehr funktionsfähig. Meta entschied daher am vergangenen Samstag, wenige Stunden vor einer erneuten Großdemonstration der Opposition, die für Ende des Monats anberaumten Kommunalwahlen abzusagen. Die Oppositionelle Demokratische Partei hatte sich geweigert, an den Kommunalwahlen teilzunehmen, und als Zeichen ihres Protestes hatte die Partei keinen Kandidaten aufgestellt. Meta begründete seine Entscheidung im Wesentlichen mit seiner Sorge vor einer Eskalation. Als Staatsoberhaupt und Vertreter der Einheit dieses Volkes betrachte ich diesen Moment als ernsthafte Gefahr für die öffentliche Sicherheit, für die demokratische Stabilität, die Ruhe und den Frieden im Land. Dass die innenpolitischen Zerwürfnisse lange Schatten auf die Entscheidung der Europäischen Union werfen, mit Albanien Beitrittsverhandlungen aufzunehmen, ist allen Akteuren in Tirana mehr als bewusst. Diese Entscheidung wird in wenigen Tagen in Brüssel gefällt.
Clemens Fehrenkotte über Albaniens blockierte Innenpolitik. Die Kriege im ehemaligen Jugoslawien sind seit 20 Jahren beendet, die Aufarbeitung jedoch noch lange nicht. Vielerorts verhindern die weiterhin schwelenden Konflikte zwischen den Volksgruppen, dass Kriegsverbrechen anerkannt und Opfer gewürdigt werden. Bosnien-Herzegowina ist seit dem Bürgerkrieg in den 90er Jahren zweigeteilt: in die von Bosnien und Kroaten regierte Föderation und die Serbische Republik. Und in dieser Republik Srpska liegt heute die Stadt Prijedor, die während des Bosnienkrieges ständig Thema in den Nachrichten war. Die muslimische Bevölkerung dort wurde vertrieben, misshandelt, interniert und zu Tausenden ermordet. Und die Überlebenden kämpfen heute nach wie vor um Anerkennung im serbisch-nationalistisch geprägten Umfeld. Dirk Auer hat einen von ihnen getroffen.
Erwin Blažević steht am Straßenrand, rechts ein Schulgebäude. Vor ihm eine saftig grüne Wiese. Er atmet kurz durch, dann läuft er los.
Das alles hier gehörte zum Lager. Und hier waren immer so zwischen 3.000 und 5.000 Leute. Hier wurden vor allem Frauen, Kinder und Alte interniert, ohne ausreichend Wasser und Nahrung. Die Leute wurden gequält und es kam zu Vergewaltigungen. Die ersten Tage habe ich dort im Freien geschlafen. Und dann habe ich dort in der Schule einen Platz auf der Treppe gefunden.
18 Jahre alt war Erwin Blažević, als er in das Lager Turnopolje kam. Schau, sagt er und zeigt auf die Schule.
Die Schule ist auch heute wieder eine Schule. Und auch sonst gibt es keinerlei Hinweis, dass hier einmal ein Lager war.
Erwin Blažević läuft zurück zur Straße. Dort steht ein Denkmal, eine graue Betonsäule, flankiert von Engelsflügeln. In der Mitte ein christliches Kreuz. Gewidmet ist es den serbischen Soldaten, die im Bosnienkrieg gefallen sind.
Das zeigt am besten das Verhältnis der serbischen Regierung in Prijedor zu ihrer Vergangenheit. Es geht hier nur um Provokation. Wir haben kein Problem mit Denkmälern für serbische Opfer, wenn sie an Orten stehen, wo sie auch tatsächlich ums Leben gekommen sind. Aber dieses Denkmal ist totaler Fake. Es verdreht die geschichtlichen Fakten.
Auch in Prijedor selbst gibt es kein Denkmal, auch nicht in den anderen Lagern. Und das heißt, auch nicht in Omarska, wo die Gefangenen aufs Grausamste gefoltert und getötet wurden. Es ist, als ob es die Lager nie gegeben hätte.
Wir sind heute leider in der letzten Phase des Genozids, in seiner Negierung und Verleugnung. Dieselbe Politik und Rhetorik geht immer weiter. Es hat sich nur die Form geändert.
Der Ort Kozarac liegt etwa 5 Kilometer entfernt. Alle Häuser wurden im Krieg komplett zerstört, die Bewohner vertrieben oder in die Lager deportiert. Heute ist Kozarac wieder aufgebaut, eine muslimische Enklave im serbischen Teil Bosnien-Herzegowinas.
Wir sind auf einer Art Insel hier. Hier sind wir die Mehrheit. Wir sind hier wie das Asterix-Dorf im Römischen Reich.
Hier in Kozarac steht auch das einzige Denkmal weit und breit, das an die Verbrechen von 1992 erinnert. Direkt im Zentrum des Orts eine helle Wand aus Beton, die sich zu einem Kreis zusammenschließt. Innen sind die 1226 Namen der Ermordeten von Kozarac aufgelistet. Außen ragen ebenso viele elektrische Kerzen aus dem Rund. Sie wirken wie Stacheln. Ein gelungenes Denkmal, findet Erwin Blažević.
Denn es gibt hier weder religiöse noch nationale Symbole. Stattdessen sind einfach nur die Namen aufgeführt. Hier, da stehen auch Kroaten und sogar ein paar Serben, die diesen Faschismus nicht unterstützt haben. Es ist ein Denkmal für alle ermordeten Bewohner von Kozarac.
Doch selbst ein solches Denkmal darf es offenbar nur hier geben.
Es gibt kein Problem, wenn wir in Kozarac gedenken. Denn im Prinzip erzählen wir uns hier selbst, was uns passiert ist. Aber wenn wir in Prijedor in die Öffentlichkeit gehen und dort auch die Serben mit der Vergangenheit konfrontieren wollen, dann verbietet uns das die Regierung.
Etwas weiter die Hauptstraße hinauf hat Erwin Blažević ein kleines Büro. Optimisten heißt seine kleine Organisation für soziale Projekte, der wenig erbaulichen Gegenwart zum Trotz. Etwa 600 Menschen aus Prijedor und Umgebung gelten noch heute als vermisst. 2013 wurde oberhalb des Dorfes Tomašica, ganz in der Nähe von Prijedor, ein Massengrab entdeckt. Auf seinem Computer hat Erwin Blažević Fotos von der Exhumierung. 600 Leichen wurden in dem Grab gefunden.
Wie viele Leute brauchte es allein, um diese ganzen Leichen zu verscharren? Sie haben monatelang gegraben, mit Baggern und LKWs. Es ist schwer, das zuzugeben, ich verstehe das. Und dann verfällt man in eine kollektive Amnesie und sagt, das sei nie passiert. Da stören wir natürlich, wenn wir mit den Fakten kommen.
Wie zum Beispiel jedes Jahr am 31. Mai. An diesem Tag marschieren seit 2012 ein paar hundert Menschen durch die Stadt Prijedor und tragen am Arm ein weißes Band. Im Gedenken an die 3200 Ermordeten in der Region. Organisiert wird der Marsch von der Initiative Jeme se tiče. Auf Deutsch heißt das, weil es mich betrifft.
Wir haben von Anfang an betont, dass es uns alle angeht. Uns, die Bürger von Prijedor. Und letztes Jahr zum ersten Mal nicht wie üblich ein Muslim etwas für die Muslime gefordert, sondern ein Serbe hat unsere Forderungen verlesen. Wenn man berücksichtigt, dass dies alles ein Kampf der Art David gegen Goliath ist, dann ist das ein riesiger Schritt.
Wenigstens ein Denkmal für die ermordeten 102 Kinder sollte es in Prijedor geben, fordert die Initiative. Aber die Stadtregierung blockiert immer wieder. Ob wenigstens dieser Kampf gewonnen werden kann? Erwin Blažević überlegt kurz, während er den Computer wieder herunterfährt. Dann sagt er,
ich bin Optimist. Du kannst kein Pessimist sein, wenn du Präsident eines Vereins bist mit dem Namen Optimisten.
Ein Optimist im Kampf um Anerkennung. Dirk Auer berichtete über die mangelnde Aufarbeitung der Kriegsverbrechen im serbischen Teil von Bosnien-Herzegowina. Und damit endet Europa heute. Nach den Nachrichten folgt die Sendung Tag für Tag mit Susanne Fritz. Mein Name ist Katrin Stövesand. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen guten Start in den Tag.